Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum letzten Abend unserer Vortragsreihe in diesem Sommersemester 2017, der Vortragsreihe im Studium Generale, betitelt mit »Wenn man die Wahl hat«. Aufklärung über Demokratie haben wir Ihnen in diesem Semester ein wenig vermitteln wollen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und bemühe mich, inzwischen war das die 23. Folge für Sie, solche Vortragsreihen zusammenzustellen und zu organisieren und zu moderieren. Wenn Sie sich sagen, ich könnte vielleicht was verpasst haben in den letzten 12 Jahren, dann schauen Sie doch mal ins Internet, auf die Seiten der Hochschule Konstanz und genauer bei den Studiengängen Kommunikationsdesign. Wo ganz genau finden Sie hier in diesen schönen Faltblättern, die Sie sich gerne mitnehmen können. Wir haben noch ein paar und die werden ab nächster Woche nicht mehr gebraucht. Ja, bitte. Das wird immer genau so sein, wie die letzten 22 Male. Zu Beginn des nächsten Semesters werden die Vorträge dieses Semesters eingestellt sein. Ja, das glaube ich Ihnen, dass Sie die gerne nachgehört haben, aber Sie müssen einfach auch sehen, auch wenn man das angesichts der Anwesenden kaum glaubt, das ist tatsächlich eine Lehrveranstaltung. Und manche Studenten haben eine Aufgabe, wenn sie hier einen Schein erwerben wollen. Und wenn ich diese Vorträge und manchmal auch Präsentationen der Referenten immer gleich einstellen würde, abgesehen davon, dass wir dazu nicht die Bordmittel haben, dann wäre ja die Prüfungsaufgabe noch leichter zu lösen, als sie eh schon zu lösen ist. Und ganz so leicht wollen wir es den jungen Leuten, die nicht mehr kommen, ja auch nicht machen. Aber gut. Ab und zu verirrt sich ja doch noch mal jemand her. Also, die Vorträge können Sie nachhören, auch von dieser Reihe. Wahrscheinlich so Anfang, Mitte Oktober sind wir soweit, dass das eingestellt ist. Und über 200 haben wir mittlerweile online stehen. Da können Sie gerne schnuppern, können die direkt online hören oder sich aber kostenlos herunterladen auf Ihre Abspielgeräte und Sie für lange Autofahrten oder Zugfahrten oder als Einschlafhilfe abends nutzen. Das ist meines Wissens übrigens das größte Online-Archiv an einer deutschen Hochschule dieser Art zumindest, also Vorträge aus dem Studium Generale. Das sagt Ihnen außer mir keiner, deswegen sage ich das ab und zu, weil unsere Hochschule kriegt das zwar von mir ab und zu gesagt, aber interessiert sich nicht sehr dafür. So ist das manchmal. Wie auch immer, ich hoffe, Sie haben über das Semester hinweg ein bisschen was mitnehmen können. Heute finden wir einen Abschluss und haben eingeladen Professor Dr. Volker Friedrich von der Hochschule Konstanz, der sich jetzt so langsam aber sicher zu seinem Manuskript bewegt und Ihnen etwas erzählen wird über Sprache und Politik zur Rhetorik des Wahlkampfs. Sie hören es vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen angegriffen. Ich hoffe, ich halte durch. Wenn nicht, dann kürzen wir hinten ein bisschen ab. Aber ich bemühe mich redlich. Nun denn, ich fange mal an mit einem Zitat. Die Intellektuellen haben die Verantwortung, die Wahrheit zu sagen und Lügen aufzudecken. So hat das der amerikanische Sprachwissenschaftler und Gesellschaftskritiker Noam Chomsky auf den Punkt gebracht. Ein Mann von nach wie vor großer intellektueller Strahlkraft, zumindest in den USA. Manche Magazine machen ja so Listen und sogenannte Rankings und da wird auch eine Liste geführt ab und an zu den bedeutenden Intellektuellen. Und da war Noam Chomsky immer vor Umberto Eco gelandet. Das ist doch was. Nun gut, also die Intellektuellen haben die Verantwortung, die Wahrheit zu sagen und Lügen aufzudecken, sagte Chomsky. Aristoteles hat den Menschen bestimmt als Zoon Politikon, als ein in der Gemeinschaft lebendes Wesen. Politik gestaltet das Leben in der Gemeinschaft. Die Wechselwirkungen zwischen Sprache und Politik, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Tatsachen und Postfaktischen werden derzeit so intensiv wie schon lange nicht mehr diskutiert. Dazu hat natürlich auch der amerikanische Präsident und die Präsidentschaftswahl beigetragen. Der neue Amtsinhaber dort gibt den Rhetorikwissenschaftlern so schnell Beispiele einer bestimmten Form der politischen Rhetorik an die Hand, dass die Wissenschaftler mit der Auswertung nicht mehr hinterherkommen. Der Titel meines Vortrags, Sprache und Politik zur Rhetorik des Wahlkampfs. Das ist eine Beschreibung dessen, was Sie erwarten dürfen. Ich teile den Vortrag in zwei Kapitel. Das erste wird sich mehr grundsätzlich mit Sprache und Politik befassen. Und im zweiten Kapitel möchte ich mit Ihnen einige Beispiele angucken, die uns vielleicht etwas lehren können über die Rhetorik und Ästhetik des Wahlkampfs. Ich werde das am Beispiel der Wahl in Nordrhein-Westfalen machen. Aktuelle Medien für den kommenden anstehenden Bundestagswahlkampf sind leider noch nicht zu ergattern, jedenfalls nicht in der Vollständigkeit. Aber Sie werden merken, das lässt sich ganz gut übertragen. Aber gut, dann fangen wir doch mal an und beginnen mit einer Betrachtung dieses Zusammenhangs von Sprache und Politik. Und wir beginnen mit vier Thesen, einem Gedankengang, der Ihnen verdeutlichen soll, wie sehr diese Begriffe Sprache und Politik ineinander verwoben sind. Und meine erste dieser vier Thesen lautet: Politik ist Sprache. Politik gestaltet das Zusammenleben der Menschen. Der politische Diskurs in einer Gesellschaft und in den dafür vorgesehenen Institutionen ist bereits Teil des politischen Handelns und kann zu politischen Handlungen führen. Politische Handlungen, dazu zählen unter anderem das Erlassen von Gesetzen, Verordnungen, Anweisungen, Befehlen. Politische Handlungen erfolgen wiederum zuerst sprachlich. Der Begriff Sprache wird an dieser Stelle nicht allein auf die Verbalsprache bezogen, sondern umschließt auch bild- und zeichenhafte kommunikative Akte und symbolische Handlungen. Das ist die erste These. Meine zweite These lautet: Politik ist im Kern Rhetorik. Politik ist im Wesentlichen Kommunikation, und zwar Kommunikation, die sich darum bemüht, Wirkung zu erzielen, zu überzeugen und Handlungen, Einstellungen, Verhalten zu beeinflussen. Genau das sind die Untersuchungsgegenstände der Rhetorik und das, was Rhetorik, wenn sie gelingt, hervorzubringen vermag. Rhetorik fragt seit ihren Anfängen in der griechischen Antike, wie öffentliche Kommunikation Wirkung erzielt, wie öffentliche Kommunikation Menschen überzeugt, also persuasiv wirkt. Rhetorik fragt, wie öffentliche Kommunikation berührt und bewegt, wie sie Menschen dazu bringt, Handlungen zu vollziehen, Einstellungen und Verhaltensweisen an den Tag zu legen oder zu ändern. Rhetorik vermittelt sowohl Wissen als auch Kompetenzen darin, wie überzeugend kommuniziert wird, und zwar auf der inhaltlichen Ebene, wie auch auf der Ebene der Darbietung der Inhalte. Und genau darum geht es in der Politik, jedenfalls in großen Teilen der Politik. Rhetorik, so verstanden, kann sich an demokratisch akzeptable Regeln ausrichten oder nicht. Die Demokratie ist nicht der einzige Anwendungsfall politischer Rhetorik, aber die Rhetorik findet in der Demokratie die Staatsform, die wesentlich vom rhetorischen Wettstreit lebt. Im Übrigen, wenn Sie sich für Rhetorikgeschichte interessieren, sie ist im Grunde genau zu der Zeit entstanden, als die ersten Demokratien in die Welt kamen. Das sind natürlich nicht Demokratien, wie wir sie heute verstehen, aber sei es drum. Meine dritte These lautet: In der Demokratie kennzeichnet Politik der Wettstreit von Argumenten. Argumente sind sprachlich gefasst. Sie dienen dazu, eine Begründung für einen politischen Vorschlag anzubieten. Wie definiert es eine Einführung in die Logik? Ich zitiere: Eine Begründung ist ein gesprochener oder geschriebener Text, der zeigen soll, dass eine Annahme wahrscheinlich, eine Feststellung zutreffend, eine Vermutung begründet, ein Bericht plausibel, eine Voraussage berechtigt, ein Schluss unausweichlich ist und so weiter. Soweit dieses Zitat. Argumente haben häufig folgende Form. Es werden Prämissen formuliert, aus denen Schlussfolgerungen, Konklusionen abgeleitet werden. Prämissen können auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden, ebenso die Schlussfolgerung. Zudem kann geprüft werden, ob die Ableitung von den Prämissen auf die Schlussfolgerung folgerichtig und schlüssig ist. Prüfen wir politische Vorschläge als Argumente, so treten sie in einen nach rationalen Kriterien geführten Wettstreit. Im Übrigen, Bilder sind keine Argumente. Sie können aber Argumente illustrierend unterstützen und so dazu beitragen, dass Argumente verdeutlicht und verstanden werden. Aber selbst sind sie keine Argumente. So, nun die vierte These. Aus diesem Zusammenhang heraus sind für Demokratien sprachliche Kompetenz und rhetorisches Wissen auf Seiten der Politiker wie auf Seiten der Bürger wichtig. Wenn die ersten drei Thesen zustimmungsfähig sind, vielleicht schauen wir uns das am Ende des Vortrags nochmal gemeinsam an. Also, wenn die ersten drei Thesen zustimmungsfähig sind, dann lässt sich aus ihnen die vierte ableiten. Wer sich als Politiker in den Wettstreit der politischen Argumente begibt, wird dann auf Dauer überzeugen, wenn er seine Argumente schlüssig aufbaut und sie wirkungsvoll darzubieten weiß. Der Bürger in der Demokratie sollte in der Lage sein, politische Argumente nicht zwingend in jedem Detail, aber doch im Grundsatz zu prüfen. Und er sollte in der Lage sein, den demokratisch legitimen Einsatz rhetorischer Mittel von Demagogie zu unterscheiden. Eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass der Bürger in der Demokratie Zugang zu verlässlichen Informationen über politische Vorgänge bekommt und dass er sie zu deuten weiß. Mit diesen in mancher Hinsicht vielleicht naiv-romantischen Gedanken und Thesen habe ich mich als ein Anhänger der Aufklärung zu erkennen gegeben. Wenn Sie so wollen, steckt darin ein Bekenntnis. Und das wiederum hat mit der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Professor zu tun. Damit ist nämlich jemand gemeint, der sich öffentlich bekennt und erklärt. Ich bekenne mich dazu, in der Vernunft nach wie vor eine Kraft zu sehen, die der Humanität dienen kann. Und ich bekenne mich dazu, diese Welt nicht im Verdacht zu haben, an einem Vernunftüberschuss zu leiden. Ganz im Gegenteil, diese Welt leidet an einem Mangel an Vernunft, und die Politik in vielen Ländern ist dafür sicher ein Beleg. An dieser Stelle bietet es sich an das anzuknüpfen, was ich im letzten Semester an dieser Stelle über das Postfaktische ausgeführt habe. Keine Bange, ich gehe jetzt nicht auf alle Details des Vortrags damals ein, möchte aber in Erinnerung rufen, wofür ich plädiert habe und plädiere. Auch wenn die Frage nach der Wahrheit in der Philosophie ein schwieriges Problem darstellt, so brauchen wir für die Gestaltung unseres Zusammenlebens in der Politik, im Rechtswesen, im Alltag einen pragmatischen Wahrheitsbegriff. Eine Aussage ist dann wahr, wenn sie mit den Tatsachen übereinstimmt. Das ist die Messlatte, die wir im Alltag, vor Gericht, in der Politik und auch im Privatleben anlegen. Wenn ein Ehepartner vom anderen gefragt wird, ob er einen Ehebruch begangen habe, dann lässt sich der Antwort ein Wahrheitsgehalt beimessen. Die Antwort entspricht den Tatsachen oder eben nicht. Eine ganz andere Frage ist, ob wir im sozialen Zusammenleben nicht manchmal aus Gründen der Lebensklugheit zu Halbwahrheiten oder gar Lügen greifen sollten. Ungeachtet dessen trifft eine Tatsachenbehauptung aber entweder zu oder nicht. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika behauptet, bei seiner Amtseinführung seien mehr Besucher vor Ort gewesen als bei der Einführung seines Amtsvorgängers, dann stimmt diese Aussage oder nicht. Sie ist wahr oder falsch, sie trifft zu oder nicht. Über viele politische Fragen lassen sich in dieser Form keine Tatsachenbehauptungen treffen. Wir bewegen uns häufig im Reich der Annahmen, der Mutmaßungen, der Spekulationen und Vermutungen, weil sich Politik auf die Zukunft ausrichtet, die Zukunft aber sicher nicht vorhersagen lässt, jedenfalls nicht mit Gewissheit oder Sicherheit. Die Zukunft ist ihrer Natur nach offen. Genau in diesen Fragen, über die wir nur mutmaßen können, sind Tatsachenbehauptungen mit einem Wahrheitsanspruch irreführend. Bei solchen Fragen müssten wir der Redlichkeit halber unsere Prognosen mit Vorsicht äußern. Was sich aber auf sein Wahrheitsgehalt hin prüfen lässt, sollte auch geprüft werden. Hält eine Tatsachenbehauptung einer Prüfung nicht stand, wird sie also widerlegt, dann gehört es zur Redlichkeit, sie aufzugeben. Das wäre ein Gebot der Vernunft. Leider sind diese guten Regeln inzwischen gefährdet Politiker wie Donald Trump wollen uns ein X für ein U vormachen, reden das Schwarze weiß und umgekehrt. Sie halten sich nicht an Tatsachen, verdrehen sie und lügen. Bemerkenswert für die politischen Debatten in Demokratien ist, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert. Lange Zeit war Konsens, dass ein Politiker, dessen Tatsachenbehauptungen widerlegt wurden, von diesen Behauptungen Abstand nehmen musste, wenn er nicht seine Laufbahn gefährden wollte. Das scheint sich zu ändern. Ein Teil der amerikanischen Wählerschaft lässt sich von diesem postfaktischen Verhalten des Donald Trump nicht beirren, sondern hält ihm die Treue. Wir bewegen uns offenbar in einer Zeit, die sich in ihrem politischen Verhalten, zumindest in Teilen der Bürger, orientiert an Nicht-Fakten, an Dingen, die nach den Fakten kommen. Die Faktenorientierung verliert an Gewicht. Das ist so neu nicht, gerade die deutsche Geschichte lehrt, wohin das führen kann. Die Form der verwerflichen politischen Rhetorik kann Demagogie genannt werden. Für das sogenannte Dritte Reich ist sie sehr gut und schon früh untersucht worden, worauf ich in diesem Vortrag jedoch nicht eingehen werde. Ich werde am Ende eine Folie mit Literaturempfehlungen einblenden, da werden Sie Bücher von Viktor Klemperer und von Dolph Sternberger finden, die sich mit der Sprache der Nazis befasst haben und auch schon sehr, sehr früh. Das lege ich Ihnen sehr ans Herz, da kann man sehr, sehr viel lernen. In der Folge werde ich mich am Beispiel Donald Trumps mit dem Phänomen der Demagogie in der Politik befassen und versuchen, ein einfaches Erklärungsmodell für derlei Phänomene zu etablieren, das Ihnen helfen kann, zwischen Demagogie und akzeptabler politischer Rhetorik zu unterscheiden. Auf dieser Basis werde ich mit Ihnen dann ganz konkret Medien aus dem Wahlkampf der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen analysieren. Wie gesagt, für die anstehende Bundestagswahl sind diese Medien noch nicht zugänglich. Aber bevor wir damit loslegen, lassen Sie mich noch einige grundsätzliche Anmerkungen über Rhetorik einschieben. Aktuell ist das Thema Sprache und Politik ja im Grunde immer. Nur hat es sich in den vergangenen Monaten sehr stark in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Dazu hat, wie gesagt, die amerikanische Präsidentschaftswahl beigetragen. Der neue Amtsinhaber dort gibt den Rhetorikwissenschaftlern wirklich was an die Hand und sie kommen nicht hinterher. Ich werde ein paar Beispiele dafür anführen, mich darauf aber nicht zu sehr kaprizieren, weil Sie darüber in den Medien Tag für Tag mit Informationen und Analysen versorgt werden. Ich möchte deshalb für Sie den Werkzeugkasten des Rhetorikers ein wenig öffnen, damit Sie mitnehmen können, wie Rhetoriker die tiefen Schichten politischer Kommunikation untersuchen und verstehen und wie wir uns als Gesellschaft womöglich wappnen können, einer bestimmten Rhetorik auf den Leim zu gehen. An der Stelle möchte ich vielleicht ein Missverständnis vorbeugen. Das Wort Rhetorik wird in unserer Alltagssprache meist ein wenig anders benutzt, als ich das tue. Rhetorik wird meist genutzt in einem eher abwertenden Sinne. Rhetorik wird als sprachliche Verführung angesehen, die oft dann eingesetzt wird, wenn der Redner keine Argumente hat. Das hat mit der großen Tradition der Rhetorik nur eingeschränkt zu tun. Deutsche Worte für Rhetorik sind übrigens Redekunst oder Beredsamkeit. Die Rhetorik als Wissenschaft ist das Teilgebiet der Philosophie, das die menschliche Kommunikation untersucht. Rhetorik untersucht, wie wir mit kommunikativen Mitteln für unsere Ideen werben und wie wir andere von unseren Vorschlägen überzeugen können. Rhetorik untersucht, wie wir Argumentationen schlüssig und plausibel entwickeln können. Rhetorik ist die älteste und am weitesten ausgebaute Kommunikationswissenschaft. Entstanden ist sie, wie gesagt, in der Zeit, als die ersten Demokratien auftauchten. Herrscher in nicht-demokratischen Systemen, Tyrannen, Autokraten, brauchen nicht zu überzeugen. Sie können befehlen. Demokratien hingegen leben vom Wettbewerb der Ideen, vom Wettbewerb der Argumente. Das vielleicht in Kürze zum Begriff Rhetorik, wie die Rhetorikwissenschaft ihn versteht und ich ihn heute Abend vornehmlich benutze. Aber nun schauen wir uns mal böse Rhetorik an, das, was man Demagogie nennen kann. Wir können in der Rhetorik unterscheiden zwischen einer guten Rhetorik, die sich in den Dienst des Austausches von Argumenten stellt, und der bösen Rhetorik, die wir als Demagogie, manchmal auch als Propaganda bezeichnen, die die Menschen zu manipulieren trachtet. einer der bedeutendsten Politikwissenschaftler und Philosophen, die sich im 20. Jahrhundert mit Sprache und Politik befasst haben, war Dolf Sternberger. In einem Aufsatz hielt er ein paar Gedanken über Demagogen fest, die vieles von dem auf den Punkt bringen, was ich Ihnen heute Abend vermitteln möchte. Deshalb zitiere ich das. Ein Demagoge im herkömmlichen Sinne ist ein Mensch, der unverantwortlich die bösen Triebe mobilisiert und ausnutzt, um seiner eigenen Machtstellung willen. Aber ein unverantwortlicher Redner ist eben ein schlechter Redner. Und der Appell an Neid und Hass ist, weiß Gott, nicht das A und O der Beredsamkeit. Ein guter Redner appelliert gewiss an die Empfindungen seiner Hörer, aber doch immer zugleich an ihren Verstand. Er trägt Argumente vor, Beweise für seine Thesen. Er beherrscht und gliedert seinen Stoff und führt alle Fäden zu dem Ziele zusammen, das er erreichen möchte. Und etwas später finden wir in diesem Aufsatz von Dolf Sternberger folgende Zeilen. Eine Demokratie ohne Redekunst ist im Verdorren. Wie sollten die Leute an den politischen Entscheidungen teilnehmen können, wenn die Politiker nicht beredt sind? Soweit Dolf Sternberger. Nun möchte ich mal etwas konkreter werden und Beispiele aus der Rhetorik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump anschauen. Da werde ich zurückgreifen auf eine Analyse, eine spannende, die Adam Sobocinski in der Wochenzeitung Die Zeit unlängst angestellt hat. Und da zitiere ich etwas länger daraus, weil das für unseren Gegenstand sehr spannend und interessant ist. Also, Sobocinski schreibt: Man muss einige Sätze aus Trumps Verteidigungsrede noch einmal ausführlich auf sich wirken lassen. Jetzt zitiert er Trump: Heute übergeben wir die Macht nicht nur von einer Regierung an die andere und von einer Partei an die andere, sondern wir nehmen die Macht von Washington D.C. und geben sie an euch, das Volk, the American people, zurück. Zu lange hat eine kleine Gruppe in der Hauptstadt unseres Landes von der Regierung profitiert und das Volk hat die Kosten getragen. Wir werden keine Politiker mehr akzeptieren, die nur reden und keine Taten setzen. Die Zeit für leeres Gerede ist vorbei, nun kommt die Stunde des Handelns. Sobocinski schreibt dann: Amerika werde great again, und zitiert nochmal Trump. Wir werden unsere Leute wieder zur Arbeit bringen, unsere Nation mit amerikanischen Händen und amerikanischer Arbeit wieder aufbauen. Soweit Zitate, die Sobocinski bringt. Und dann bringt er noch ein längeres Zitat. Das lautet: Wir wollen arbeiten, aber das Volk selbst, es muss mithelfen. Es soll nie glauben, dass ihm plötzlich Freiheit, Glück und Leben vom Himmel geschenkt wird. Alles wurzelt nur im eigenen Willen, in der eigenen Arbeit. Glaube niemals an fremde Hilfe, niemals an Hilfe, die außerhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt. In uns selbst allein liegt die Zukunft des amerikanischen Volkes. Wenn wir selbst dieses amerikanische Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir emporsteigen. Genau wie die Väter einst auch Amerika nicht geschenkt erhielten, sondern selbst sich schaffen mussten. Könnte das ein Zitat aus der Antrittsrede von Donald Trump gewesen sein? Was denken Sie? Würde es passen? Ja, vom Duktus her, denken Sie? Mhm. Okay, in diesem letzten Zitat sind lediglich Deutsch und Deutschland durch Amerikanisch und Amerika ausgetauscht. Es handelt sich ansonsten um einen Ausschnitt aus Hitlers berühmter Rede nach der Machtergreifung. Ja. Damit soll Trump, um nicht missverstanden zu werden, so schreibt Sobocinski, keineswegs mit Hitler gleichgesetzt oder alarmistisch dämonisiert werden, schon weil sein tatsächliches Wirken als Präsident noch gar nicht beurteilt werden kann. Sobocinski schreibt: Es ist allerdings auffällig, wie die Topoi, also bestimmte Figuren, Redefiguren, vom Ab- und Aufstieg einer Nation und von der ungeheuren Tatkraft eines Volkes, der antiinstitutionelle Furor, die inszenierte Verschmelzung des aufrichtigen Machthabers mit seinen Untergebenen, das missionarische Sendungsbewusstsein fast in eins fallen. Vielen wird eher unbewusst und mit diffusem Entsetzen aufgefallen sein, dass der neue amerikanische Präsident in der Absicht, die Massen zu begeistern, sich im rhetorischen Arsenal des Faschismus bedient hat. Ich möchte da jetzt nicht in Detail, noch detailliertere Analysen eingehen. Nochmals, wenn Sie sich mit der Sprache des Faschismus befassen mögen, dann werde ich nachher zwei Titel einblenden von Viktor Klemperer und Dolf Sternberger. Aber wenn Sie sich mal damit befassen und dann solche Reden heranziehen, wie Trump sie jetzt gehalten hat bei seinem Amtsantritt, dann werden Sie sehen, das sind ganz, ganz, ganz ähnliche Figuren, ganz ähnliche Wendungen, ganz ähnliche Begriffe und Themen, die besetzt werden. Für unseren Zweck heute mag das genügen. Wir sehen an den angeführten Beispielen jedenfalls, dass mit Sprache nicht nur informiert und aufgeklärt, sondern eben auch agitiert und manipuliert werden kann. Machen wir nochmal einen Schritt zurück. Schauen wir nochmal in theoretische Grundlagen, wie sie die Rhetorik untersucht. Und schauen uns an, was aus der Sicht der Rhetorik ein kommunikativer Akt grundsätzlich leisten kann. Ein kommunikativer Akt kann Wirkung hervorrufen. Die Wirkung auf die Rezipienten erfolgt gesteuert gemäß einer Wirkungsabsicht. Ein weiterer Punkt ist, ein kommunikativer Akt kann Persuasion, also Überzeugung, hervorrufen. Dabei werden die Rezipienten, also die Hörer, die Leser, die Zuschauer, durch Argumente und deren Darbietung überzeugt. Beides gehört für die Rhetorik zusammen. Und ein dritter Punkt, den die Rhetorik anführt, ist, ein kommunikativer Akt kann zu einer Verhaltensänderung führen. Die Rezipienten werden zu anderen Einstellungen und Handlungen gebracht. All das kann ausgelöst werden durch kommunikative Akte. Wenn man sich das vor Augen hält, dann kann man mit einer weiteren Überlegung in der Rhetorik nun fragen, wie denn Wirkung, Persuasion, Verhaltensänderung angesteuert werden können. Dafür hat die Rhetorik ein Kommunikationsmodell entwickelt, das uns hilft, diesen Zusammenhang zu verstehen. Sie sagt, Kommunikation kann sich an den, kann appellieren an den Logos, an Ethos und an Pathos. Der Logos-Appell, der wendet sich an den Intellekt, wirbt mit Vernunftgründen, mit rationalen Argumenten, mit Sachgründen. Der Ethos-Appell wendet sich an das moralische Empfinden. Er wirbt mit den Charaktereigenschaften des Senders oder der Glaubwürdigkeit eines Produktes oder eines Programms. Das ist mit ein Grund, warum Parteien natürlich vor Wahlen ein Wahlprogramm entwickeln und ein Regierungsprogramm entwickeln. Da wollen sie natürlich auch, nicht nur in Anführungszeichen, Vernunftgründe anführen, sondern eben auch Glaubwürdigkeit erwerben. Und der dritte Bereich, der dritte Appell, ist der sogenannte Pathos-Appell. Er wendet sich an die Emotionen, will Gefühle hervorrufen, Affekte erregen, Emotionen auslösen. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken in die Rhetorikgeschichte, es wird lange und immer wieder gestritten, in welchem Verhältnis stehen diese drei Appelle zueinander. Ja? Und braucht man sie alle drei und welcher ist wann einzusetzen und wie zu bevorzugen und so weiter. Darüber hat die Rhetorik in 2500 Jahren sehr, sehr viele Untersuchungen angestellt. Folgt man der Rhetorikauffassung des Aristoteles, dem wir die allererste umfängliche Schrift über Rhetorik verdanken, dann haben die Appelle an Ethos und Pathos eine dienende Funktion. Sie öffnen die Herzen für sachliche Argumente. Sie stimmen die Menschen darauf ein, sich Sachargumenten zuzuwenden, denn eine reine Vernunftargumentation erreicht die Menschen selten. Sie will vorbereitet sein. Das ist übrigens etwas, was man in dem Beruf als Professor dann doch irgendwann lernt. Also, der Logos-Appell alleine reicht im Regelfall in der öffentlichen Kommunikation, in der politischen Kommunikation nicht aus. wird aber in der politischen Rhetorik dauerhaft und ausschließlich nur noch an Ethos und Pathos appelliert, nicht aber auch an den Logos, dann wird nicht mehr legitim für Überzeugungen geworben, sondern Propaganda und Demagogie betrieben. Da haben Sie einfach die Möglichkeit eines Differenzkriteriums. Also wenn politische Kommunikation auf den Logos-Appell gänzlich verzichtet, sondern sich nur noch im Ethos und Pathos bewegt, dann haben wir die Grenze zur Demagogie überschritten. Das sogenannte Postfaktische, über das jetzt viel geredet wird, ist dadurch gekennzeichnet, dass Pathos und Ethos nicht mehr als Türöffner für den Logos dienen, sondern zum Selbstzweck und abgetrennt werden vom Logos. Wir wollen uns offenbar der Anstrengung des Logos nicht mehr unterziehen. Wir begnügen uns mit gefühlten Wahrheiten. Die Affekterregung wird zum Selbstzweck. Ein paar weitere Kennzeichen für demagogische Strukturen in postfaktischen Zeiten möchte ich noch anführen, die wir derzeit in autoritären Systemen beobachten können, aber auch in Teilen in westlichen Demokratien. Ich habe das an dieser Stelle schon ab und zu mal gesagt, aber ich gestatten Sie mir, dass ich das nochmal anführe. Ich glaube, eine Wurzel, die dem beiträgt, dass wir uns der Anstrengung des Logos nicht unterziehen wollen, sondern uns mit Pathos und Ethos-Appellen begnügen. Eine Wurzel dafür sehe ich in der Verächtlichmachung der Politik, der Demokratie und ihrer Institutionen und der politischen Klasse. Versuchen Sie sich mal zu erinnern, wann Sie über Politiker positiv geredet haben, das letzte Mal. Ich glaube, dass wir uns da fast schon reflexartig angewöhnt haben, die Politiker, die politische Klasse, politische Institutionen, Parlamente und so weiter schlecht zu reden. Ich glaube, dass wir damit einen großen Fehler machen. Ich glaube, dass wir damit der Demokratie auf Dauer Schaden zufügen. Vielleicht könnte man ironisch sagen, vielleicht sind ja so Figuren wie Trump ein Segen. Vielleicht erkennen wir im Kontrast erst, was wir eigentlich für stabile und gute Verhältnisse haben und dass unsere Politiker, an denen wir gerne rummäkeln, vielleicht doch gar nicht so schlecht sind, wie wir sie gerne machen. Aber gut, also ein Punkt, verächtliche Machung der Politik. Ein weiterer Punkt, der dem beiträgt, diesen Phänomenen, ist in meinen Augen die Verächtlichmachung der sogenannten vierten Gewalt, also der Medien und der Journalisten. Sie kennen diese Schlagworte der Lügenpresse und so weiter. Ich habe eingangs mal erwähnt, dass Bürger in der Demokratie Zugriff haben müssen auf verlässliche Informationen und natürlich auch mit ihnen umzugehen wissen sollten. Wenn Sie sich mit medienwissenschaftlichen Untersuchungen befassen, Vergleichsstudien und anschauen, was man über unser Mediensystem hier in der Bundesrepublik Deutschland sagen kann im Vergleich zu anderen Ländern, dann glaube ich, ist dieses ganze Gerede über Lügenpresse und dergleichen absolut nicht zu halten. Natürlich werden in den Medien Fehler gemacht, wie übrigens überall in jedem gesellschaftlichen Subsystem. Aber ich glaube, dass wir in der Tat mit einer sehr gut aufgestellten vierten Gewalt in diesem Land zu tun haben. Weiterer Punkt für diesen ganzen Zusammenhang, den ich anführen möchte, wäre die Verächtlichmachung von Eliten und Intellektuellen. Ich glaube, das haben wir uns komischerweise auch angewöhnt, dass wir Intellektualität eher als einen Malus ansehen. Stellen Sie sich mal vor, die Bild-Zeitung würde in den nächsten Wochen titeln: Martin Schulz schreibt Gedichte. In unserem Land wäre der Mann wahrscheinlich erledigt. Wenn Sie sich anschauen, es gibt ganz andere Modelle. In Frankreich gilt, glaube ich, nach wie vor, wenn man einem Politiker nachsagen kann, er sei ein homme de lettres. Schauen Sie sich mal an, was Mitterrand beispielsweise in ihrem Buchregal füllen kann. Und zwar sind das nicht nur politische Schriften, sondern Theaterstücke, Essays, Romane. Also jemand, der sehr weit und breit aufgestellt ist als Intellektueller, wird in Frankreich eher geschätzt. Bei uns ist das eher ein Malus. Da kann man natürlich fragen, was sind die Wurzeln dafür? Könnte ich auch nur spekulieren. Ja, wenn wir dieses neudeutsche Wort mal bemühen möchten, des intellektuellen Bashings, das hat mit Sicherheit auch eine große Wurzel gefunden in der Nazizeit. Vielleicht setzen wir da was fort, ist eine steile These, aber wäre vielleicht mal zu prüfen. Gut, einen weiteren Punkt hatte ich vorher schon angeführt, unser Umgang mit dem Begriff der Wahrheit. Wir haben den ein wenig herabgesetzt und verwässert aus guten philosophischen Gründen heraus. Nur haben wir dabei übersehen, dass der philosophische Wahrheitsbegriff und seine Probleme uns nicht weiterhilft bei dem konkreten Wahrheitsbegriff, den wir für den Alltag benötigen. Sie erinnern sich die Übereinstimmung einer Aussage mit den Tatsachen. Was sicherlich auch ein Beitrag leistet für diese Phänomene, ist so etwas wie Vereinfachung und Halbwahrheiten. Offensichtlich haben wir eine Tendenz der Komplexitätsreduktion im Umgang mit unseren öffentlichen Belangen. Mittlerweile, ja, nehmen wir mal wieder Herrn Trump, reichen ja 114 Zeichen, um Weltpolitik zu betreiben. Reicht das wirklich? Natürlich nicht. Die Welt ist zu komplex, um sie in solche Formen zu gießen, aber genau mit solchen Formen umgeben wir uns. Einen weiteren Punkt, den ich anführen möchte als zuträglich für diese Phänomene. Wir könnten uns schon fragen, ob unsere politische Bildung und die Bildung insgesamt, so wie wir sie leben und vermitteln, ideale Voraussetzungen schaffen für ein aufgeklärtes, demokratisches Gemeinwesen. Ich habe da so meine Zweifel. Im Übrigen, unsere Hochschule hat sich mal vor anderthalb, zwei Jahren in einem Prozess intern Werte gegeben, über die man sehr streiten kann. Eine meiner Thesen war in dem Kontext, schaut doch einfach mal ins Gesetz. Da stehen genügend Werte. Und wenn man sich denn nicht mit dem Grundgesetz auseinandersetzen mag, dann würde schon das Landeshochschulgesetz genügen. Da steht nämlich, ich glaube, in einem der ersten 10 Sätze, dass Hochschulen dem demokratischen und sozialen Rechtsstaat verpflichtet seien. Das ist ein Programm, würde ich mal sagen. Da hätte man sich schon bedienen können. Gut, als letzten Punkt für diesen Kontext würde ich dann auch noch anführen wollen, dass wir vielleicht einen Mangel an kritischem Denken angewöhnt haben. Manche Prüffragen der Kritik werden offenbar kaum noch gestellt. Zum Beispiel, aus welcher Quelle stammt denn eine Information? Qui bono? Welche Interessen stecken hinter einer Information? Die ganz banale Frage, stimmt das? Ja, könnte man stellen, wenn man kritisch an politische Informationen herantritt. Man könnte auch fragen, welche Voraussetzungen mache ich oder machen wir, wenn wir diesen Gedanken akzeptieren? Fragen wir solche kritischen Punkte nicht ab, dann wird es für eine Demokratie schwieriger. Wenn Sie mich jetzt ansprechen darauf, ich habe Ihnen ja letzte Woche versprochen, dass ich eher fürs Resignative zuständig bin, im Kontrast zu Herrn Nix. Wenn Sie mich jetzt ansprechen, wo sehe ich denn vielleicht Lösungsvorschläge? Naja, da komme ich wieder mit meiner naiven Aufklärerei. Ich glaube, dass Wahrhaftigkeit und Redlichkeit nach wie vor gute politische Tugenden wären, die wir einfordern dürfen. Im Übrigen glaube ich, dass sie auch gar nicht mal so schlecht erfüllt werden. Ich glaube, dass wir tatsächlich im kritischen Denken uns schulen sollten und natürlich auch an solchen Institutionen das kritische Denken als wichtigsten Auftrag überhaupt ansehen soll. Generell schützt, glaube ich, Bildung bis zu einem gewissen Grad zumindest davor, politischen Rattenfängern auf den Leim zu gehen, dazu gehört dann wiederum auch Medienkompetenz und kritisches Denken und Argumentieren und so weiter. Und als Letztes möchte ich anführen, dass wir uns als aufgeklärte Geister skeptisch verhalten sollten, also lieber schwache als starke Theorien aufstellen sollten und uns nicht im Verdacht haben sollten, Gewissheiten und höchste Wahrheitsansprüche verkünden zu dürfen. Nun gut, soweit mal der erste Teil meines Vortrags, in dem ich Ihnen ein paar grundlegende Einblicke und Anregungen in diesen Zusammenhang von Sprache und Politik geben wollte. Nun schauen wir uns ein paar, eine Reihe konkreter Beispiele an und versuchen mal einen Teil zumindest dieser Theorien darauf anzuwenden. Was ist das? Naja, das ist nicht so ganz einfach, wenn man den Hintergrund nicht weiß. Böse Frage. Diese Farbpalette zeigt die Farben, die politische Parteien in Deutschland nutzen. Hier geordnet nach farblicher Abstufung. Jetzt bringen wir das mal in eine andere Ordnung. Ich bitte Sie, das immer als Zeile jetzt zu lesen, quasi von links nach rechts. Die mal durchnummeriert, die Zeilen. Und habe das hier geordnet. Können Sie in dieser Ordnung ein System erkennen? Irgendwelche Ideen? Nun gut, ich will Sie nicht zu lange auf die Folter spannen. Das ist nach Parteien geordnet. Ja? Und da, wo im Moment noch eine Ziffer steht, können wir Parteinamen einsetzen. Und dann sieht es so aus. Das sind die Farben, die die einzelnen Parteien in ihren Medien einsetzen. Sie sehen, dass in der Zeile immer eine Lücke ist. Das heißt, die Farben, die links von der Lücke stehen, nicht überall sind Lücken, sehe ich gerade bei der Linken beispielsweise nicht, aber die Farben, die links von der Lücke stehen, sind sozusagen die Hauptfarben und die anderen rechts von der Lücke setzt man dann noch als Akzentfarben ein. Die Darstellung hier ist jetzt nicht absolut farbverbindlich, das mögen Sie bitte entschuldigen, das liegt natürlich an der Darstellungsqualität des Beamers. So, natürlich müssen Parteien, wenn sie in einen Wahlkampf ziehen, Medien gestalten. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, eine Menge geändert und getan. Ich glaube, man kann ein paar Beobachtungen zusammenfassen. Parteien gehen mittlerweile vergleichbar professionell an solche Aufgaben heran wie Unternehmen. Damit versuchen Parteien, ja, geänderten Sehgewohnheiten sicherlich gerecht zu werden, die wir alle entwickelt haben, weil wir eben immer mehr mit einer Professionalisierung von Kommunikation zu tun haben. Wie Sie vielleicht wissen, lehre ich in der Fakultät Architektur und Gestaltung, da werden Kommunikationsdesigner ausgebildet, die machen sowas. Ne? Die sind Experten für solche Prozesse und offenbar haben die es geschafft, auch bei den Parteien Aufträge zu ergattern. Das geht so weit, dass wie auch bei Unternehmen oder Institutionen Richtlinien entwickelt werden in den Parteien für einheitliche Auftritte, was sozusagen die Gestaltungsoberfläche betrifft. Ja? Ich weiß nicht, wie weit Ihnen das bekannt ist. Ich zeige Ihnen mal sowas, wie das aussieht. Hier haben wir beispielsweise ein Handbuch, ein sogenanntes Manual, Design Manual hier von der CDU, das also auf immerhin rund 50 Seiten detailliert regelt, wie etwas eingesetzt werden soll, welche Farben, welche Schriften, wie mit Signets umgegangen wird. Da wird hier bei dem Design Manual der CDU vom Generalsekretär der Partei, Herrn Tauber, auch ja, das in einen politischen Zusammenhang gestellt. Es wird erläutert, warum man so agiert und mit welchen Wirkungen man versucht, hier unterwegs zu sein, welche Wirkungsabsichten man verfolgt mit den verschiedenen Gestaltungsvorgaben. Ja? Da wird ja das Signet in den unterschiedlichen Erscheinungsformen dargestellt, es wird genau vermaßt, es wird gesagt, in welchen Kontexten es wie genutzt wird, zum Beispiel dann auch, wenn man es runterbricht auf die regionalen Ebenen oder Landesebenen. Es wird klar gemacht, wie ein sogenannter Claim, also ein Hauptwerbesatz, mit dem man arbeitet, positioniert werden soll und wo der hingesetzt wird und so weiter. Also Sie sehen, das ist absolut aus der Sicht jetzt von Designern, absolut professionell gemacht. Es unterscheidet sich in keinerlei Weise von solchen Gestaltungsrichtlinien, Design-Manuals, wie man sie bei Unternehmen findet oder auch bei Institutionen. Und falls Sie denken, die CDU ist aber ganz weit vorne in diesem Prozess, nein, das finden Sie bei allen anderen auch. Die FDP ist derzeit, wie Sie aus der Farbpalette haben auch sehen können, die Partei, die es am buntesten treibt. Also hier wird auch, wenn Sie solche Begriffe wie Naming sehen, hier wird auch geregelt, wie man mit bestimmten Vokabeln umzugehen hat. Ja? Es werden ganz klare Sprachregelungen getroffen, die eingesetzt werden. Also das ist eine Professionalisierung in der Parteienwerbung, wie sie vor 20 Jahren sicherlich in dem Ausmaß noch nicht zu finden gewesen ist. Und genau das wird jetzt in den nächsten Wochen auf Sie niederprasseln und Sie werden sich damit auseinandersetzen können. All diese Dinge, die ich Ihnen zeige, sind übrigens frei zugänglich. Die finden Sie auf den Internetseiten der Parteien. Wenn Sie als Wahlbürger sich informieren wollen, ist das eine sicherlich immer auch, was man tun sollte als guter Demokrat, wenn man sich orientieren mag politisch, die Parteiprogramme durchzulesen. Aber aus diesen Dokumenten hier spricht auch etwas. Ja? Und da sind vielleicht nicht ganz so viele klare politische Absichten zu entschlüsseln, aber doch so, wenn man es ein bisschen auf der Subtextebene liest, dann kann man da einiges auch über die Absichten der Parteien ergründen. Das gibt es natürlich auch auf der rechten Seite. Ja. Natürlich auch ein Anspruch, ne? Gelungene Kommunikation. Ich habe Ihnen vorher gesagt, Politik ist Rhetorik. Ja? Und damit ist natürlich nicht nur die verbalsprachliche Rhetorik gemeint, sondern auch in diesem Fall die visuelle Rhetorik. Ja? Nun gut, wir können das Spiel weiterspielen. Da haben wir schon auch. Die Linke hat sowas auch. Ich blätter da jetzt nicht mehr rein, das können Sie ja auch selber tun. Auch die Piraten haben sowas, also eine relativ kleine Partei. Und natürlich auch die SPD. Also finden Sie bei allen Parteien mittlerweile auf einem absolut professionellen Niveau. Aus der Sicht jetzt eines Lehrenden, der bei den Kommunikationsdesignern unterwegs ist, kann man sich freuen, da gibt es offenbar Arbeit. So, was man aber auch sagen muss, und das werde ich Ihnen nachher jetzt versuchen, an den Beispielen zu erläutern, dass die gestalterische Professionalität, die wir beobachten können, nicht immer einhergehen muss mit der argumentativen Qualität. Schauen wir uns jetzt mal ein paar Beispiele an. Ich werde Ihnen viele Bilder jetzt zeigen. Ich werde nicht zu jedem etwas sagen. Die Rhetorik nennt so ein Verfahren, wie ich das jetzt gleich anwende mit Ihnen, Kollektaneen, also Sammlungen von Beispielen. Und wenn man da genügend zusammenträgt, entsteht sozusagen durch die Massenwirkung ein zusätzlicher Eindruck. Ja. Zuerst einmal ist ja da nicht unbedingt großer Widerspruch zu ernten mit diesen Thesen. Was Sie sehen werden, ist, dass im unteren Bereich der Aufbau stabil bleibt und sozusagen ein Hauptclaim, ja, ein Hauptsatz immer stehen bleibt, der bei der AfD behauptet, unser Programm heißt Realität. Tja, gibt ja offensichtlich viele Realitätsbezüge. Hier wird jetzt der Ton anders in der Sprache, natürlich auch in der Farbigkeit und so, aber hier wird nicht unbedingt jemand direkt attackiert. Ja? In diesem Plakat aber ja. Ja. Hier wird ein Angriff gestartet gegen sozusagen den Rest der Parteienwelt. Ja, so sieht es aus, wenn jemand als Kandidat beworben wird. Und ja, hat wohl ein bisschen was von den Spielerwechseln in der Bundesliga. Wenn Sie sich diese Appellfunktion vor Augen führen, was denken Sie, wo sind wir hier? Ist das... Bitte? Nein, die Appellfunktion in der Rhetorik. Ich meinte nicht den Ort. Die Appellfunktion in der Rhetorik, wird hier an Vernunft, an Sachargument aufgebaut, wird hier eher an Gefühle appelliert. Was denken Sie? Also lassen Sie mal die Zeile weg, nur die Bildwirkung. Lachendes, junges Mädchen, lange blonde Haare und dann noch vor dem Kölner Dom. Das ist natürlich ein Pathos-Appell, das ist ja ganz klar. Ja. Das berührt sofort eine Gefühlslage und das ist natürlich kein Zufall. Ja. Also gehen Sie davon aus, deswegen habe ich Ihnen auch diese Gestaltungsrichtlinien gezeigt, das ist alles, egal wo Sie hingucken, egal bei welcher Partei, das ist immer heute absolut professionell gemacht. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Ja. Tja, ich würde mal sagen, auch hier schaffen wir den Sprung in den Logos nicht. Nun denn, schauen wir uns die CDU an. Visuell bin ich hier zum Teil ratlos, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich aufklären können. Ich verstehe zum Beispiel diesen orangenen Keil da nicht. Ich kann das nicht dekodieren. Ich verstehe die Bildsprache an der Stelle nicht. Wie auch immer, der bleibt, wie Sie sehen, stehen. Ja? Nur die Sätze ändern sich jetzt. Also dieses Spiel wird dann durch die Regionen gespielt. Ja. Ist das ein Sachargument? Wir sagen eher nicht. Hier wird jetzt ein bisschen anders die Sprache eingesetzt. Also immer ein Komparativ, ein vergleichendes Wort und setzt dann immer eine Ankündigung, wenn Sie so wollen, wofür diese Partei sorgen wird, hinzu. Heute geht es natürlich in der Politik sehr häufig auch um Personalisierung. Es werden also, denken Sie an die letzten Bundestagswahlen, also die CDU hat im Bundestagswahlkampf ganz, ganz stark auf Frau Merkel gesetzt. Ja. Warum? Frau Merkel ist, das können Sie ja an den entsprechenden Umfragen sehen, immer ganz, ganz vorne dabei bei der Thematik Ethos. Ja. Also wir im Sinne von der Schnitt der Bevölkerung in Deutschland, spricht Frau Merkel ein sehr großes Vertrauen aus. Sie gilt als glaubwürdig. Und das ist etwas, was man dann in der Wahlwerbung sehr stark nützt heute, weil man, wenn Sie sich so ein bisschen beschäftigen mit den Leuten, die Wahlwerbung machen, gibt es auch einen Ausdruck im Englischen dafür, man spricht von den Spin Doctors, die gehen davon aus, dass man heute sehr stark personalisieren muss. Und wenn man dann einen Politiker hat im Tableau einer Partei, dem sehr große Glaubwürdigkeit zugesprochen wird, dann kann man damit natürlich sehr gut arbeiten. Ob das jetzt verantwortlich war für den Wahlsieg, den Herr Laschet eingefahren hat, vermag man natürlich am Ende nicht immer genau zu beurteilen. Aber sei es drum, es scheint jedenfalls aus der Sicht der CDU doch geklappt zu haben. Hier ist dann mal eine Attacke gegen sozusagen die anderen da. Ja. Ist ganz lustig, wenn Sie die Zeilen genau angucken. Also es wird vor Doppelrot gewarnt, also ein Bündnis aus SPD und Linke. Dass die Grünen da auch noch mit drin sind, ist eigentlich unerheblich. Ja. Also zu warnen ist vor Doppelrot, nicht vor Rot-Rot-Grün. Vielleicht wollte man einen potenziellen Koalitionspartner nicht brüskieren, weiß ich nicht. Nun gut, die FDP, wie Sie es schon gesehen haben, arbeitet sehr farbig in diesem Wahlkampf und arbeitet mit einer ganz speziellen Bildsprache bei den personalisierten Fotos. Sie sehen, dass hier mit Schwarz-Weiß gearbeitet wird, mit einer Schwarz-Weiß-Fotografie. Eine deutlich andere Lichtführung, eine deutlich andere Inszenierung der Person und der Körperhaltung. Wenn Sie das vergleichen hier mit Laschet, ja, da wird, glaube ich, sehr deutlich, dass das eine ganz andere Bildsprache ist, mit einer sehr anderen Wirkung, eine andere Akzentsetzung. Auch das ist wohl aus deren Sicht aufgegangen. Manchmal bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die Leute, die diese Plakate gestalten, sich immer darüber im Klaren sind, dass man das auch anders lesen kann, als sie es meinen. Ja? Ist das jetzt eine Aussage über Herrn Lindner? Das ist ja hier nicht deutlich. Ne? Also, und steht der gute Mann fürs Nichtstun? Also bisher konnte er in Nordrhein-Westfalen nichts tun, war nämlich nicht an der Regierung. Aber gut, unter gestalterischer Sicht, unter fotografischer Sicht muss man hier sagen, das ist ziemlich gut gemacht. Ja. Also das ist schon sehr raffiniert, diese Inszenierung. So, die Grünen sind die einzigen, die mit Illustrationen in diesem Wahlkampf geworben haben. Auch da empfehle ich manchmal, wenn man kritisch drauf gucken möchte, nehmen wir sozusagen Bild- und Textwechselwirkung mal beim Wort. Wir sehen hier ein von einem Pfeil durchbohrtes Herz. Das ist eigentlich immer ein Symbol der Liebe. Ein zerschossenes Herz, das beherzt regiert und für weniger Hass steht. Hier geht es vielleicht noch auf. Ich glaube, da kommen ein paar Beispiele, wo ich mir dachte, ja, zusammen und wachsen. Was hier auffällt, ist, dass ich würde mal vermuten, wenn wir einen Vergleich machen würden mit Plakaten der Grünen vor 20, 30 Jahren, dann kämen wir wahrscheinlich an einen Punkt zu sagen, da hat sich massiv was geändert. Weil hier ist in meinen Augen eigentlich nicht mehr sinnvoll, auf eine inhaltliche Aussage zu schließen. Was hier gemeint ist, also wenn Sie mir es erklären können, bin ich dankbar Ihnen, aber was hier genau gemeint ist, verstehe ich nicht mehr. Und das ist eigentlich interessant, weil es ist ja so reduziert. Normalerweise erschließt sich das Reduzierte ja leichter. Ja? Aber irgendwie verstehe ich das an der Stelle nicht mehr. Nun gut, auch hier die Wechselwirkung zwischen Bild und Text. Frau Löhrmann versucht es mal mit mehr Haltung. Also manchmal kommt da im Subtext doch ein bisschen was Seltsames rein. Tja, wollen Sie diese Natur atmen? Also hier geht die Bildsprache in meinen Augen, was die Farbigkeit betrifft, doch ein bisschen daneben. Aber sei es drum. Was man zumindest sieht, ist, dass auch hier, wenn denn der Anspruch da war, und ich würde annehmen, dass er da war, dass es auch hier gelungen ist, eine eigene Note in die Plakate zu bekommen. Die sind im nicht zu verwechseln mit den anderen Plakaten, die wir bisher gesehen haben. Also Sie können hier nicht einfach das Parteisigné austauschen. Ich glaube, wenn auf diesem Plakat jetzt unten rechts das Signet der CDU stünde, wären Sie wahrscheinlich überrascht. Ja? Also das ist schon eine Wiedererkennbarkeit im Ton. Nun gut. Man zieht sich durch. Die SPD hat, was die Fotografien betrifft, sehr stark mit Affekterregung auf der Pathos, als Pathosappell gesetzt, personalisiert sehr stark. Also Frau Kraft wird sehr stark eingesetzt in unterschiedlichen natürlichen Situationen. Sie wollen nicht wissen, wie lange man an so einem Bild arbeitet. Ja, also das Kind hat schwer gelitten, aber sei es drum. Es wird versucht, so eine Art Modernismus einzubauen, also dieses Symbol für ein Hashtag, ja, das man da vorsetzt, soll womöglich Modernität signalisieren, und man macht sozusagen ein Sprachspiel, macht aus NRW NRWir, ja, bringt dann noch immer ein Wort hinten dran, das auf die Situation Bezug nehmen soll, und hat dann unten drunter sozusagen den Hauptsatz, der sich immer wiederholt. Tja, man sieht nur so wenig von den Kollegen. Hier wandelt mal die Unterzeile. Das ist fotografisch schon sehr lustig gemacht. Dieses Doppelporträt im Profil mit Zeche im Hintergrund und Fahrrad und Symbolen der Moderne. Also man spielt noch auf die alte Tradition im Ruhrgebiet an, aber man ist schon in einer neuen Arbeitswelt und man locht dort ganz anders. Nun gut, jetzt sind wir bei der Linken. Die hebt die Faust, und zwar konsequent. Auch hier in der Farbigkeit ein klarer Duktus, also diese Diachronenbilder wiederholen sich und alle zeigen Stärke. Immerhin versuchen die an der einen und anderen Stelle sich fast an einem Satz, ja, und versuchen eine Aussage zu machen. Haben wir nicht überall gesehen. So, und dann sind wir noch in einer ganz anderen Welt. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, wie die Piraten so daherkommen. Fand ich sehr eigenwillig. Tja, ich glaube, das mache ich jetzt weg, sonst wären Sie noch durstiger, schätze ich. Raumschiff Enterprise ganz ohne Braunkohle, das hätte mich auch gewundert, wie man die da noch in die Dampfmaschine schaufelt. G9 ist eine Zuckerstange, wie wir sehen. Der Mann sieht allerdings eher so aus, als würde er unter dem Fluglärm doch leiden, aber offenbar noch kampfesbereit. Ja, und so sehen Ideenschmiede aus. Ist doch auch was. Nun denn, soweit mal so ein kleiner Schnelldurchlauf durch diese Sammlung von Plakaten. Ich würde mit Ihnen gerne noch die Frage angucken, welche Rolle, oder zusammenfassend für Sie aus meiner Sicht, welche Rolle diese Gestaltungsfragen in einem Wahlkampf denn spielen. Wir müssen uns klar machen, dass die Gestaltung, das Design selbst in der Regel keine politischen Argumente hervorbringt. Ja? Sie kann die Vermittlung von Argumenten unterstützen, die Gestaltung, aber sie ist selbst kein Argument. Und wenn wir uns anschauen, wie stark professionalisiert das ist und wie viel Energie da offenbar mittlerweile in genau diese Aspekte hineingelegt wird, dann kann man schon ein bisschen die Frage aufwerfen, könnte da ein Zusammenhang sein, wenn auf der einen Seite sozusagen die Anstrengungen hochgehen, sinken sie dann vielleicht auf der argumentativen Seite. Das Design, die Gestaltung appelliert eben nicht an den Logos, sondern sie sendet einen Pathos- und auch Ethos-Appell. Sie kann Affekte erregen oder die Glaubwürdigkeit des Senders stärken. Aber das Gestalterische selbst funkt nicht auf der Sachargumentenebene. Wenn es in einer faktenorientierten Kommunikation eingesetzt wird, das Design, dann erleichtert es natürlich den Rezipienten, sich den Argumenten zuzuwenden, oder kann es zumindest. Ja. Da können wir einen positiven Effekt verbuchen. Es kann also, wenn Sie so wollen, doppelt wirken. Design kann dazu beitragen, den Zugang zu Argumenten zu versperren oder eben auch zu öffnen. Ja. Und es kann dazu führen, das Fehlen von Argumenten zu übertünchen. Ja. Auch das bleibt dann zu beurteilen uns als kritische Wahlbürger überlassen, ja, da zu schauen. Nun gut, wir haben jetzt einen kleinen Spaziergang gemacht miteinander. Ich hatte Ihnen am Anfang 4 Thesen vorgestellt. Vielleicht schauen Sie selber nochmal, ob Sie denen zustimmen mögen oder nicht. Und ich bitte Sie, das kritisch zu prüfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie jeder Referent hier montagsabends stelle ich mich natürlich auch gerne Ihren Fragen, wenn Sie denn welche haben. Sie wenden ein, Politik sei doch nicht nur Rhetorik, sondern Macht. Sie bringen als Beispiel den jüngst verstorbenen Ex-Kanzler Kohl, der kein begnadeter Redner war, aber doch mit der Macht umzugehen wusste und seine Konkurrenz über Jahrzehnte zumindest klein gehalten hat, wenn nicht gar aus dem Feld geworfen hat. Ja, ja, aber meinen Sie denn, das hat er ohne Rhetorik geschafft? Schauen Sie, da muss man vielleicht ein Missverständnis vorbeugen. Wir denken dann bei Beredsamkeit immer an den vollendeten Redner. Ja? So wie sie das zum Beispiel in Ciceros Schriften oder bei Quintilian dargestellt werden, ja? Dargestellt bekommen. Ja, solche Redner können uns womöglich ganz besonders erquicken. Und ich springe nochmal in die USA, schauen Sie sich den Kontrast an zwischen dem jetzigen Präsidenten und seinem Amtsvorgänger. Also Obama war aus der Sicht der Rhetorik natürlich ein ungeheuer großartiger Redner. Ja, der hatte alles, was man sich aus der Sicht der Rhetorik für einen Redner wünscht. Er hatte eine klare, verständliche und gleichzeitig aber nicht langweilige, sondern packende, treffende Sprache mit interessanten Bildern. Er hatte eine hohe Glaubwürdigkeit, die man ihm geschenkt hat, jedenfalls die meisten Menschen ihm geschenkt haben. Und er war natürlich ein sehr gebildeter Mensch, der seine Brillanz selten, würde ich sagen, in Arroganz gepackt hat, sondern der Sache dienlich gemacht hat. Also aus der Sicht der Rhetoriker ein hervorragender Redner. Trump hat gegen eine Politikerin gewonnen, die ihn sicherlich an dieser Stelle auch deutlich überlegen war. Ja? Da muss man einfach sehen, Eloquenz in einem sehr hohen Ausmaß erreicht nicht immer die Wahlbürger. Ja? Da kommen eine ganze Menge unterschiedlicher Sachen zusammen, die dazu führen, dass jemand womöglich eine Wahl gewinnen kann. Also, Helmut Kohl war sicherlich kein begnadeter Redner, aber vollkommen unbegabt an der Stelle war er auch nicht. Er war nicht sehr eloquent, aber er hat sehr wirkungsvoll seine Argumente gesetzt. Und er hat sehr viele Menschen mit seiner Sprache, die aus der Sicht vielleicht des elaborierten Intellektuellen nicht so attraktiv war, er hat mit seiner Sprache über lange Zeit sehr viele Menschen in diesem Land überzeugt. Und denken Sie daran, was ich vorher versucht habe einzublenden. Was kann ein kommunikativer Akt erreichen? Persuasion stand da und Wirkung. An der Stelle hat Kohl ganz sicherlich seine Ziele sehr, sehr gut erreicht. Seine Wirkungsabsichten hat er mit seiner Art zu sprechen und zu kommunizieren erreicht. Natürlich ist Politik immer auch eine Frage von Machtinteressen und wie man die aushandelt und so weiter. Aber ich habe mich heute kapriziert jetzt auf die Frage Wahlkampf. Ja? Natürlich ist Politik nicht nur Wahlkampf. Natürlich ist Politik etwas, was wir oft gar nicht beobachten können, weil es in Situationen stattfindet außerhalb der öffentlichen Beobachtung. Also wenn sich jetzt die G20 in Hamburg treffen und Frau Merkel als Gastgeberin Diskussionsrunden dort leiten wird, dann ist das etwas, was sich zu einem weiten Teil der Beobachtung der Öffentlichkeit entzieht. Übrigens auch zu Recht. Ja. Also ich würde solchen Vorstellungen, dass die Öffentlichkeit zu jeder Situation, in der politisch gehandelt wird, beobachten, teilhaben darf, solchen Vorstellungen würde ich nicht das Wort reden, das ist naiv. Aber in diesen Situationen wird natürlich durch die Art der Redeführung und der Gesprächsführung enorm viel bewirkt. Und da scheint Frau Merkel mittlerweile als sehr, sehr machtvolle Politikerin genau durch ihre Verhandlungsstrategie und ihre Redetechnik und so weiter in politischen Kreisen hochgeschätzt zu sein und international geschätzt zu sein. Ja? Obwohl sie auch nicht unbedingt eine brillante Rednerin ist. Ja? Also wenn Sie eine Wahlkampfrede von Frau Merkel hören, ist das jetzt nicht unbedingt was sie elektrisiert, würde ich mal sagen. Ja, ungeachtet dessen, wie sie sich parteipolitisch orientieren oder so. Ich glaube, große Begeisterungsstürme weckt sie in einem Publikum nicht. Ja. Fairerweise muss man sagen, da hat sich die politische Rhetorik in diesem Land auch etwas, wie soll ich sagen, etwas abgemildert. Ja, falls Sie letzte Woche hier waren, Herr Nix hat filmische Beispiele gezeigt aus Reden, die im Bundestag heute gehalten werden und die zur Zeit von Herbert Wehner und so weiter gehalten wurden. Also da ist die Art zu sprechen und aufzutreten und der Einsatz der rhetorischen Mittel und so weiter auf der sprachlichen Ebene heute ein anderer als das, was wir früher kannten. Also wir sind da alle, wenn Sie so wollen, eher in einer Mittellage mittlerweile unterwegs und der richtig wuchtige Auftritt wird manchmal dann eher als peinlich angesehen. Schauen Sie sich heute beispielsweise an, Schulz hat bei seiner Rede am SPD-Parteitag mit einer Formulierung die ganzen Kommentatoren auf die Bäume getrieben. Übrigens, ich habe es angeschaut, der Redetext wird meistens nicht korrekt zitiert, aber sei es drum, er sprach davon einem Anschlag auf die Demokratie. Und genau diese Formulierung wird heute fast überall kommentiert, in allen Medien. Schauen Sie sich mal an, also das ist eine Wendung, das wäre höchst bei Wehner beispielsweise oder Strauß, das wäre ein kleiner Randschlenker gewesen. Ne? Da hätten wir gar nicht die Zeit gehabt, uns darüber aufzuregen, weil die im Dauerstaccato sowas von sich gegeben hätten. Ne? Oder haben. Also da hat sich im Ton etwas sehr verändert. Und das muss man vielleicht einfach sehen, hat was zu tun mit der Situation dieses Landes. Das ist in einer relativ guten Situation. Uns allen geht es vergleichsweise gut. Da sind die Schlachten, die getragen werden, nicht mehr in solcher Grundsätzlichkeit, sondern eigentlich ringt man nur noch um kleinere Justierungen in der Politik. Karl Popper hat mal vom Piecemeal Social Engineering gesprochen. Also wird meistens in den Übersetzungen formuliert als soziale Stückwerkstechnologie, die wir in der Demokratie betreiben. Ja, also kleine Reformschritte, es geht nicht mehr um die ganz großen Fragen. Da sind sich die Politiker heute bei Weitem nicht mehr so fremd, wie das vielleicht noch in den Anfängen der Bundesrepublik der Fall gewesen war, ja, in ihren Positionen. Aber ja, klar, es geht auch um Macht, aber Macht muss verhandelt werden. Macht muss formuliert werden. Machtansprüche müssen sich ausdrücken. Und ja, machen Sie das mal ohne Sprache. Fallen Sie heute auf, wenn zum Beispiel Herr Trump bei einem Gruppenfoto, ich glaube, den Regierungschef von Mazedonien, glaube ich, Rüde zur Seite schubste. Das ist nonverbale Kommunikation. Ne? Die fällt dann auch wieder auf. Auch das ist übrigens eine Form der Rhetorik. Ne? Und das ist ein Machtanspruch, der sich da artikuliert hat, aber den halten wir heute für unangemessen im Regelfall. Also da hat sich etwas, sagen wir mal, in so eine Mittellage hinein manövriert. Die schrillen Gesten und die schrillen Sätze und Aussagen werden heute nicht mehr gutiert in diesem Maß. Man schätzt da eher ja, so einen mittleren Ton. Nun gut. Ist das eine Wortmeldung von Ihnen? Also Sie fragen, ob sozusagen das Postfaktische nicht immer schon da war. Ich formuliere es mal so. Oder ist das wirklich ein Unterschied zu anderen Zeiten? Naja, wie man es nimmt. Ich habe ja auch Beispiele genannt, also diese Form von politischer Demagogie, die darauf aufsitzt, ja, auf Verdrehung von Tatsachen und so weiter, die haben wir natürlich immer wieder beobachten können. Ja. Und in diesem Land hat man es geschafft, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts darauf zu gründen. Also so ganz neu ist das natürlich nicht. Aber ich würde mal aus meiner Beobachtung der Politik in meiner Lebenszeit sagen, ich glaube, dass wir politische Diskussionen in diesem Land auch schon stärker logosorientiert geführt haben als heute und in stärkeren Sachauseinandersetzungen waren und diese Sachauseinandersetzungen auch geteilt worden sind. Also die kamen an, ja? Da gab es einen Bedarf, sich über bestimmte Sachfragen zu streiten. Und vielleicht ist es auch nur so die Verklärung durchs Älterwerden, die mich halt auch erreicht. Aber mir scheint, da verändert sich was. Ich glaube, dass wir Sachfragen bei Weitem nicht mehr so engagiert und kritisch politisch verfolgen und ausfechten, wie das mal war. Bitte. Sie weisen auf Ihre Beobachtung hin, dass die Wahlplakate anscheinend weniger zu tun haben mit den Wahlprogrammen, ja, und dass zu früheren Zeiten womöglich stärker mit Wahlprogrammen Wahlkampf gemacht wurde und heute die Wahlkämpfe eher ja, etwas sich entfernen von den Wahlprogrammen, etwas weniger auf die Inhalte der Wahlprogramme setzen, als das mal war. Ich kann Ihnen dafür keine Untersuchung aus dem Ärmel schütten, die das bestätigt oder widerlegte. Mein persönlicher Eindruck ist, da ist was dran. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass, das war ein Hinweis von mir auch, ich glaube, dass die politische Bildung in diesem Land schon mal stärker betrieben wurde. Und dass es zum Beispiel zum Selbstverständnis junger Akademiker früher stärker gehörte, sich für Politik zu interessieren, als das mein Eindruck ist von der heutigen Studentengeneration. Ja. Und ich glaube, ich habe es jetzt sehr vorsichtig formuliert, aber ich würde mal sagen, wenn Sie, zu der Generation zähle ich nicht, aber wenn Sie die Politisierung der 68er als Maßstab nehmen und das vergleichen mit heute, dann würde ich mal sagen, hat sich da was geändert. Ja? Man kann natürlich sagen, ja, das ist der Welten- und Zeitenlauf, das Pendel schlägt halt mal so und mal so rum. Und wenn eine Generation besonders politisch interessiert ist, dann hat die andere besonders wenig Lust, das gleich zu tun. Man muss sich ja irgendwie abgrenzen. Allerdings wäre es ja jetzt mal an der Zeit. Ja? Also eigentlich müsste jetzt das Pendel so langsam mal wieder in die andere Richtung schwingen, wenn diese These stimmte. Und da sehe ich keine großen Anzeichen. Ich glaube zum Beispiel, dass diese geradezu Beseeltheit, die manche Leute für ihr Leben gewonnen haben aus dieser politischen oder starken Politisierung in dieser Studentenbewegungszeit, dass diese Beseeltheit wahrscheinlich zumindest bei heutigen Rahmenbedingungen gar nicht mehr entstehen kann. Ja, weil da wäre meine Vermutung, wir sind einfach viel kurzatmiger. Wir sind auf schnelle Reizwechsel aus und die kriegen wir ja auch. Ja. Wir haben eine Medienwelt, die uns mit starker Abwechslung versorgt. Und das hat, das lässt sich tatsächlich belegen, auch durch medienwissenschaftliche Untersuchungen und so weiter, das hat zur Folge, dass beispielsweise unsere Aufmerksamkeitsspanne an bestimmten Themen dran zu bleiben, einfach geringer geworden ist. Ja? Also ohne den Studenten jetzt hier in irgendeiner Weise zu nahe treten zu wollen, das scheint mir der Fall zu sein. Also vielleicht liegt es auch an meinem Unvermögen, das frage ich mich tatsächlich Tag für Tag, aber ich habe schon den Eindruck, es ist ungeheuer schwierig, eine vertiefende Diskussion zu führen und bei einem Thema zu bleiben und dicke Bretter zu bohren. Diese Anstrengung unternimmt man offenbar nicht mehr so gern, weil man genügend Alternativen hat. Ja? Also überlegen Sie sich mal, was für ein Lektürepensum man zu früheren Zeiten in bestimmten Fächern zumindest geleistet hat. Das können Sie an den Hochschulen heute kaum noch durchsetzen. Sehr, 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 sehr aufgeweckte junge Frau, Tochter von Freunden, die in Tübingen Medienwissenschaften und Rhetorik studiert hat und jetzt einen Master an der Uni Konstanz in Politikwissenschaften gemacht hat. Die hat mir versichert, dass sie das Studium der Medienwissenschaften und Rhetorik an der altehrwürdigen Universität Tübingen hätte absolvieren können, ohne ein einziges Buch zu lesen. Ja? Geht. Ja? Sie können ein Studium heute schaffen und einen akademischen Grad erwerben, ohne Primärtexte zu lesen. Da wird man gefüttert mit Skripten der Professoren und das war's. Ja? Und damit kommt man durch. Ich habe ähnliche Beobachtungen machen können, meine Einladung gehabt an die Hochschule Pforzheim, da wurde ich gefragt, weil wir das hier aufgebaut haben, wie man eine Schreibberatung etablieren kann und ob ich mal exemplarisch einen Kurs dort machen kann. Ich habe das gemacht freitags nachmittags von 3 bis 5 oder 6, ja, an 4 Freitagen nachmittags, da kommt nur wer will, ist ja klar. Ja. Ich hatte etwa 20 junge Leute aus allen Fachgebieten, die da an der Hochschule Pforzheim vertreten sind, also zweites Semester Bachelor bis Abschlusssemester Master aus unterschiedlichen Fächern, Wirtschaftswissenschaft, Personalmanagement, Wirtschaftsingenieure, Vermessungs- oder Umweltingenieure, alles Mögliche. Wenn man Leuten Schreiben beibringen möchte, muss man irgendwann auch mal übers Lesen reden, da scheint irgendein Zusammenhang zu sein. Dann habe ich mal versucht herauszufinden, wie die damit umgehen. Und dann haben sie mir ganz klar gesagt, sie lesen keine Primärtexte. Was sie lesen, sind die Skripte der Professoren, die lernen sie auswendig, weichen sie in der Klausur auch nur in der Formulierung ab, ja, beim Wiedergeben des Vorgekauten, dann kriegen sie Punktabzug. Das ist heute ein Studium, es tut mir leid, aber das ist etwas, was es gibt, das ist keine Erfindung, die ich Ihnen jetzt sage. Vielleicht ist es die ganz, ganz schlimme, einzige Ausnahme in ganz Deutschland, auf die ich gerade gestoßen bin, das kann schon sein, ja. Kann ich nicht ausschließen. Aber ich fürchte tatsächlich, das spiegelt wieder, was los ist. Und da kommt dann jemand als Master Wirtschaftswissenschaften aus einer akademischen Einrichtung und Hochschule heraus und hat keinen einzigen Text von, was weiß ich, Adam Smith oder John Maynard Keynes oder Karl Marx gelesen. Das kann nicht wahr sein. So, also, wenn das so ist und wenn das so ein bisschen die Bildungssituation heute einigermaßen zutreffend beschreibt, dann müssen die Parteien sich so verhalten, wie sie es beschrieben haben. Wie sollen die denn je sonst noch jemand erreichen? Was hat so ein Tweet von Trump 144 Zeichen oder so? Ne? Das ist wahrscheinlich schon sehr komplex. Also Glückwunsch, wenn jemand so lange an einem Text kleben bleibt. Ich hatte Ihnen letzte Woche Resignatives versprochen. Ich glaube, ich habe Wort gehalten. Ich hoffe, Sie haben in dem Semester ein bisschen was mitnehmen können aus den Vorträgen, die wir hier versammelt haben. Ich gehe mal davon aus, dass es mir auch im nächsten Semester gelingen wird, etwas Ihnen anzubieten. Ich habe das Thema noch nicht ganz rund, aber ich hoffe mal, es wird auf Ihr Wohlwollen stoßen und Sie werden wieder da sein, ich wahrscheinlich auch. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Ihnen einen schönen Sommer. Herzlichen Dank.